Hallo, ich bin Jenny Heimann von Nachts im Buchladen. Viel Spaß jetzt mit der neuen Folge. Vorher möchte ich aber noch kurz Danke sagen für die Unterstützung von podcastfabrik.de. Das sind die Profis für professionelle Unternehmenspodcasts, Podcastproduktion, Podcastberatung und Soundbranding. Alles das gibt es bei der Podcastfabrik für dein Unternehmen aus einer Hand. Zu den Kunden gehören unter anderem Stromversorger wie E.ON, der Outdoor-Ausrüster Globetrotter oder auch Banken, Versicherungen, Bildungseinrichtungen, ja, und sogar ein Beerdigungsinstitut. Vielleicht möchtest du ja auch mit deinem Unternehmen einen Podcast starten? Dann klick einfach mal auf podcastfabrik.de und jetzt viel Spaß mit Nachts im Buchladen.
Getränke werden eingeschüttet. Ich hole mir gleich einen Kaffee. Ich sage erstmal einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht bei Nachts im Buchladen. Ich bin Jenny Heimann und ich bin heute in Werne bei Magnus See. Magnus See ist Verleger, hat den Ventura Verlag. Den hat er, glaube ich, so ziemlich direkt nach dem Studium gegründet. Da gehen wir aber gleich drauf noch näher ein. Aber Magnus ist nicht nur Verleger, sondern ja im Prinzip auch Kulturszene-Bauer. Also ich verfolge das immer von Hamm aus, was ihr bei Instagram macht, was ihr bei Facebook macht. Ihr scheint bei euch in der Stadt eine recht lebendige Literatur-Kulturszene zu haben, ne?
Das ist richtig. Erstmal herzlich willkommen hier im Ventura Verlag und schön, dass ich mal bei Nachts im Buchladen dabei sein darf, auch wenn hier kein Buchladen ist. Aber wir gehen gleich mal ins Bücherlager, ist ja fast so. Ja, in Werne haben wir eine rege Kulturszene, die sich nicht nur auf städtische Kultur gründet, sondern eben auch auf viele Initiatoren wie unseren Buchhändler, unsere Stadtbücherei. Und da setzt sich so ein Verlag natürlich ins gemachte Nest und kann sich sehr gut vernetzen. Die Buchhandlung wiederum haben mir schon Autoren vorgeschlagen, die gesagt haben, Mensch, guck doch mal, der schreibt und schreibt ganz gut. Und so sind schöne Bücher entstanden. Und durch diese ganze Vernetzung sind tolle Sachen entstanden, wie unser Literaturnier in der Stadtbücherei. Das ist so eine Art lustiger Bücherstreit, wie das literarische Quartett. Auch niveauvoll, aber auch sehr amüsant. Also auch für den, ich sage mal, Casual Reader, der ab und zu mal ein Buch in die Hand nimmt. Auch die finden sich davon unterhalten. Und wir haben tolle Sachen wie das Krimi-Festival Blutige Lippe ins Leben gerufen, das eben von Bad Lippspringe bis Wesel auch über Werne und Hamm fliegt. Und ja, es sind tolle Sachen entstanden.
Werne ist ja jetzt nicht gerade der größte Ort und man käme jetzt, wenn man tolle Kulturstädte aufzählt, nicht unbedingt auf die Idee, sofort Werne zu nennen. Aber was du erzählst, das klingt total vielfältig. Wo kommt das her? Wart ihr ein Haufen Leute, die Bock drauf hatten oder wie habt ihr das geschafft, so eine kleine Stadt zu so einer Instanz zu machen?
Ja, es ist genauso wie du sagst, es ist eine Gruppe von Leuten, die Kultur machen und einfach Lust haben, nach außen zu gehen und nicht im Kämmerlein zu sitzen und zu produzieren. Ich habe nach meinem Studium relativ schnell den Verlag gegründet, einfach mit der Idee, dass ich nur mein eigenes Buch mit einem Autorenkollegen veröffentlichen wollte, Christian Huppert. Das Buch heißt Wege in die spontane Erfolglosigkeit und das sind so lustige Kurzgeschichten, Alltagsbeobachtungen und so überspitzt, Satire eben. Und das lebt natürlich von Auftritten. Und so ein Kleinverlag, der bei mir dann gewachsen ist. Das heißt, neben meinem Buch kamen dann Autoren auf mich zu und haben gesagt, Mensch, du hast einen Verlag, dann kann ich doch auch bei dir veröffentlichen. Und so ist es gewachsen jetzt seit 2007. Und ja, so ein Kleinverlag lebt von Auftritten, von Events, von Veranstaltungen, Lesungen, aber auch Messen und Büchertischen zu jeder Gelegenheit. Das macht es in Corona natürlich ein bisschen schwer gerade, deswegen sucht man andere Formate, aber so war es dann eben. Das heißt, man guckt als Kleinverlag, wo kann ich denn auftreten, wo kann ich was machen, ein Event hochziehen. Ja, und dann hat sich das eigentlich organisch ergeben, dass man mit dem Buchhändler in Kontakt war, der sehr unterstützend ist, hier in Werne, Hubertus Waterhus vom Bücher Beckmann. Oder,
haben wir auch schon öfter gesprochen.
Genau, ihr habt auch schon ein paar Folgen aufgenommen mit ihm. Oder auch die Stadtbücherei in Werne, die ist natürlich sehr unterstützend, weil sie gehört haben, hier ist ein Autor aus Werne, der auch gleichzeitig einen Verlag hat. Und es sind einfach Synergieeffekte und die braucht man in der Kulturszene, wie ich finde, weil man muss einfach an einem Strang ziehen. Ich sehe auch andere Autoren und Verlage oder auch andere Krimi-Festivals nicht als Konkurrenten. Man kann sich ja irgendwie gegenseitig bereichern Und du hast gerade die Größe von Werne angesprochen. Es ist ja so, dass von den 30.000 Einwohnern nicht jeder kulturbegeistert ist. Das heißt, man sieht auf diesen Veranstaltungen oft die gleichen Gesichter, sei es jetzt bei Musikveranstaltungen oder bei Lesungen. Und die kann man natürlich auch wieder sehr gut einfangen für andere Veranstaltungen. Und so entsteht so eine Kulturbase, sage ich mal, an Interessierten, die man immer wieder locken muss. Und deswegen muss man sich was einfallen lassen.
War dir das immer schon klar, als du den Verlag gegründet hast? Also wenn man an Verlag denkt, denkt man ja erstmal daran, Bücher zu verkaufen. Also Bücher zu drucken, Bücher zu verkaufen, Bücher zu verlegen. Du erzählst so viel von Events. War das immer auch die Idee, dass man Sachen, die im Kleinen gedruckt werden, auch auf die Bühne bringen muss? Oder hast du zuerst gedacht, ich möchte gerne Bücher drucken und verkaufen?
Also erstmal muss ich sagen, dass der Verlag eigentlich Plan B war. Ich wollte immer zum Radio auch und habe ein bisschen was für Antenne Una gemacht, habe aber nie ein Volontariat bekommen. Und dann habe ich eben nach dem Studium überlegt, was kann ich? Schreiben und lesen. Und ich wollte immer selber oder habe während des Studiums auch schon immer selber geschrieben, Kurzgeschichten, und habe auch schon Erfahrung in Verlagen gesammelt. Deswegen war das eine sinnvolle Option B. Und es ist ja tatsächlich so entstanden, dass ich mir gedacht habe, wir wollen unser eigenes Buch rausbringen und unabhängig von anderen Verlagen und vor allen Dingen Lektoren sein, weil es gibt schon ein paar sehr böse Geschichten da drin und wir haben befürchtet, dass die dem Lektorat zum Opfer fallen. Deswegen wollten wir mit dem Buch einfach eine Autonomie haben. Der Gedanke war einfach, unsere Geschichten gesammelt in gedruckter Form zu haben und die nach außen zu bringen. Also es ging mir gar noch nicht mal so um Verkaufszahlen oder so, sondern eher darum, gelesen zu werden. Und das erreicht man natürlich als unbekannter Autor nur, indem man ganz, ganz viel auftritt. Da gab es auch sehr skurrile Sachen schon, Es war nicht im Vordergrund, jetzt ganz viele Bücher zu verkaufen. Das ist erst gewachsen tatsächlich, dieses unternehmerische Denken dann auch für einen Verlag und Autorenakquise. Ich habe auch am Anfang ganz viele Fehler gemacht. Zum Beispiel habe ich auf Autoren gehört, die gesagt haben, oh, hier, meine Tochter hat ein Bild gemalt, das soll vorne aufs Cover. Würde ich heute so nicht mehr machen. Ich habe auch schon skurrile Lesungen gemacht. Also das war ein Tanz in den Mai. Stand ich vor 1000 Leuten auf der Bühne und habe so Kurzgeschichten gelesen und dann ging wieder das Partyprogramm los. Also es war schon sehr skurril manchmal. Aber das macht, glaube ich, jeder Künstler mit und jeder hat da Geschichten zu erzählen. Ich höre gar nicht mehr auf, deshalb bremse ich mich jetzt mal. Aber ich sage immer wir, das ist der Pluralis Majestatis, aber grundsätzlich ist der Verlag schon ein Mannbetrieb. Das heißt, ich mache vom Lektorat über den Satz bis zum Marketing natürlich alles. Und da kann man einfach nicht so wahnsinnig viele Bücher im Jahr veröffentlichen, alleine wegen der Zeit und der Arbeit, die man reinsteckt.
Das heißt, wie groß bist du? Also wie viele Bücher verlegst du pro Jahr? Oder kann man gar nicht sagen im typischen Jahr, weil es immer unterschiedlich ist?
Ganz genau so ist es. Es gibt halt fette Jahre in Anführungszeichen. Da hat man einfach tolle Projekte auf dem Tisch und bringt, also ich hatte das Höchste in einem Jahr waren 8 Bücher. Für einen Mann-Verlag finde ich das schon sehr viel. Jetzt im Corona-Jahr hatte ich nur 2 Bücher, weil da natürlich auch so ein bisschen Risiko ist. Wie bringt man die Bücher an die Öffentlichkeit, wenn alles zu ist? Aber ich habe jetzt das gerade aktuell, das 76. Buch in 13 Jahren gemacht. Ja, und das finde ich schon ganz ordentlich.
Das ist auf jeden Fall ordentlich. Interessant finde ich, dass du sagst, du hast letztes Jahr weniger Bücher rausgebracht. Ich hätte jetzt gedacht, bei einem Verlag, der auch so viel Event macht, der produziert mehr Bücher, um wenigstens mehr Lesestoff produziert zu haben.
Ja, das war natürlich eine Überlegung. Also ich habe aber viele Projekte von 2020 jetzt auf 2021 geschoben, einfach weil diese Unsicherheit da war. Die Buchhandlungen hatten eine Zeit lang zu, Events waren gar nicht möglich und das sind eben die Orte, es gibt für Kleinverlage wenige Buchhandlungen, die uns präsent in ihrem Sortiment haben. Das ist hier im Umkreis, also in Hamm, in Lünen, in Kamen, auch ein bisschen Münster, Dortmund. Da gibt es einige unterstützende Buchhandlungen, aber viele bestellen natürlich über über Nachfrage einfach und haben das nicht präsent in der Buchhandlung. Und da war mir das so ein bisschen riskant. Jetzt können die Buchhandlungen ja wenigstens so Click and Meet, genau, machen und auf Vorbestellungen reagieren und wenigstens ab und zu Kunden empfangen. Da macht das dann wieder mehr Sinn, auch die Produktion ein bisschen anzukurbeln. Aber im letzten Jahr war mir einfach alles so viel so unsicher. Obwohl die Leute mehr gelesen haben. Dass,
genau. Also es war ja eigentlich die Chance fürs Buch, ne? Bloß das neue Buch an den Mann zu bringen, das war die Schwierigkeit.
Genau, man konnte so ein bisschen auf den Büchern aufbauen, die vielleicht schon ein bisschen erfolgreich waren. Und da nochmal neue Leser gewinnen. Aber so ein neues Buch zu promoten, da steckt natürlich auch immer eine Menge Arbeit drin. Wie wir jetzt gerade erleben mit einem Buch, das ich gleich gerne mal vorstelle. Das heißt, Are You Ready? Attention, Go. Ich sage immer wir. Mir hat auch jemand gesagt, ich soll meine eigene Marke sein. Aber der
Ventura, dann klingt der Verlag einfach ein bisschen größer.
Genau, absolut. Aber ich denke auch immer, nicht nur ich bin der Verlag, sondern eben die Autoren. Das ist bei mir eben in so einem kleinen Verlag sehr familiär. Das heißt, ohne die Hilfe der Autoren geht das gar nicht. Die müssen ein bisschen mitmachen beim Promoten. Wenn sie in Social Media sind, dann müssen wir da Leser gewinnen und aktivieren. Und so haben wir dann im letzten Jahr sehr viel ausprobiert, was digital möglich ist. Wir haben bei YouTube eine Reihe, die heißt Meet and Read. Und da lernt man eben unsere Autoren kennen, die lesen ein kleines Stück aus ihren Büchern. Und die Reihe kommt schon sehr gut an. Und natürlich kriegt man dann auf diesem Wege Aufmerksamkeit. Aber in Buchhandlungen eben war es im letzten Jahr sehr schwer natürlich, auch für Buchhandlungen selber.
Wir sitzen ja jetzt gerade quasi in deinem Verlagsgebäude, also in deiner Wohnung, und da sieht man aber auch schon, wie du dich umgestellt hast. Also hier sind überall Kameras, hier sind Stative, das sieht schon so ein bisschen aus wie ein Studio. Also du hast dich auch fit gemacht im letzten Jahr, um dich auf die neue Bedingung einzustellen, ja?
Ganz genau. Ich habe auch kürzlich, also über Zoom haben wir jetzt Veranstaltungen aufgenommen und stellen die zum Download oder zum Angucken bei YouTube bereit. Und ich habe die Autoren so ein bisschen fit gemacht in Social Media, weil nicht jeder, der ein Buch geschrieben hat, ist auch gleich bei Instagram und Facebook. Aber da sind eben die Leser heutzutage. Der klassische Leser, der in die Buchhandlung geht, wird ja leider immer weniger. Und gerade bei so Büchern wie Lydia Schmölzels Liebe am Arsch der Welt, das ist ein Young New Adult Buch. Das hört sich erstmal verrucht an, ist es aber gar nicht. Es richtet sich einfach an Leser der Altersstufe 20 bis 30. Und die machen natürlich viel digital und informieren sich digital bei dem großen A, was es gerade an Neuerscheinungen gibt. Und wir wollen die Leute auch so ein bisschen dazu kriegen, wenn sie das Ganze digital entdecken, dass sie dann aber auch in die Buchhandlung gehen und das da bestellen. Das ist das Ziel.
Also das, was du online machst, ist dann Werbung für die Bücher, die es zu kaufen gibt. Normalerweise ist es ja so, man muss ja sagen, gerade auch kleine Verlage, kleine Autoren, mit Lesung verdient man Geld. Ja. Wenn ihr das bei YouTube reinstellt, verdient ihr aber kein Geld. Dann siehst du das ausschließlich als Werbeplattform.
Absolut, genau. Also das Corona-Jahr hat ja so bei vielen finanzielle Einbußen gehabt. Und ich habe das Glück, dass ich einige Autoren habe, die auch nebenbei noch einen Job haben, die sehr realistisch sind, weil mit Büchern verdient man jetzt nicht das große Geld. Außer natürlich, man landet einen Überraschungsbestseller. Ich muss aber auch stolz sagen, dass ich durch das Krimi-Festival Blutige Lippe Bestseller-Autoren jetzt im Verlag habe. Zum Beispiel Nina George hat für uns geschrieben, Christine Drews und Gabriella Wollenhaupt. Alles gestandene Autorinnen und Autoren. Und auch da kriegt man natürlich wieder mehr Öffentlichkeit, wenn die dann sehen, oh, da hat jemand von Rang und Namen einen Beitrag bei dem Verlag geleistet, ist das auch wieder Öffentlichkeit. Aber ich bin abgeschwiffen, merke ich gerade.
Ja, und ich wollte auch gerade einhaken, weil das die Frage ist ja, wir sind jetzt ja eigentlich immer noch mitten in der Krise drin. Mhm. Kultur findet statt, findet viel online statt, aber findet viel gratis online statt. Wie siehst du das in Zukunft? Ist das nicht so, dass man sich auch zukünftige Besucher von Lesungen kaputt macht, indem man jetzt so viel gratis online anbietet an Kultur?
Das kann natürlich sein, aber ich denke, also ich kann ja nur von mir sprechen, wir geben nur Schnipsel. Also es ist jetzt nicht ein Video wie eine ganze Lesung, sondern nur so ein Häppchen einfach, was man dem Leser hinwirft, damit er eben Bock bekommt, den Autor oder die Autorin mal in echt zu sehen und zu erleben. Und da habe ich tolle Autorinnen und Autoren, zum Beispiel Rudi Müllenbach aus Iserlohn ist Krimi-Autor und hat die Kommissar-Bitze-Reihe bei mir veröffentlicht. Mittlerweile der 5. Band. Und der macht eben nicht nur einfach eine Lesung, sondern ein Event. Er singt Lieder aus dem Buch. Er hat meistens ein kleines Essen dabei. Und das hat Eventcharakter. Und das kriegst du natürlich nicht vor dem Bildschirm. Ich glaube, dass die Leute auch hungrig sind auf Kultur. Wenn man denen jetzt so ein paar Schnipsel hinwirft, dass die dann auch wieder drauf anspringen. Das ist natürlich die Hoffnung. Aber man muss auch die Digitalisierung im Hinterkopf behalten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Leute jetzt wirklich Bock haben, auf eine Lesung, aber nicht mehr raus wollen, dass man da mit Abo-Modellen arbeitet oder dass man ein virtuelles Ticket für die Lesung kauft.
Und sich vielleicht auch Zielgruppen erschließt, die normalerweise nicht mehr fit genug gewesen wären, auf eine Lesung zu kommen. Menschen, die vielleicht im Rollator unterwegs sind, die in Zukunft aber auch digital dran teilnehmen können.
Ganz genau, das denke ich auch. Und zwar aber nicht nur die Älteren, sondern ich denke auch die Jüngeren, die mit dem Format Lesung so noch keine Berührung gehabt haben. Also wir wurden in der Grundschule sehr geschult. Das heißt, es waren Autoren zu Besuch und die haben uns vorgelesen in der Stadtbücherei. Deshalb war mir das Konzept Lesung auch nicht fremd. Aber der Moment, wo ich alleine auf eine Lesung gegangen bin, das war erst im Studium. Also ich habe Literaturwissenschaft studiert, Germanistik. Und da hat man natürlich in Münster dann auch schon mal mehr Kultur entdeckt. Aber ich sehe eben bei Lesungen, die wir machen, dass im Publikum sehr wenig junge Menschen sitzen, weil die vielleicht das angestaubte Image einer Lesung nicht gut finden. Und denen kann man natürlich auf digitalem Weg dann Sachen übermitteln. Zum Beispiel bei Lydia Schmölzel hatten wir eine Veranstaltung, die hieß Rock My World. Und das war in den Räumen von Zettis und Fei, dem großen Konzertveranstalter. Und ich glaube, dass man da so eine, also man muss das Angebot niederschwellig machen.
Und auch vielleicht ein bisschen als Event konzipieren. Genau. Coole Location, vielleicht auch was Cooles zu trinken und vielleicht noch coole Musik dabei, dass das nicht so trocken ist. Wir gehen zur Lesung.
Ja.
Nennen wir es Happening.
Ja, genau. Also man muss weg, denke ich, von dieser, ich sag mal, Wasserglaslesung. Das heißt, da sitzt jemand am Tisch mit einem Glas Wasser und liest, wir kennen den Sketch von Loriot, Krawel, Krawel. Und ich glaube, dass das alles, dieser Eventcharakter, dass die Leute dadurch auch neuen Bezug zur Literatur kriegen, dass es eben kein verstaubtes Genre ist und dass man ein Buch mal wieder in die Hand nehmen kann. Sei es auch digital. Also es gibt auch viele meiner Bücher als E-Book. Man muss einfach alle Möglichkeiten nutzen und man muss sich klar werden, wie erreiche ich meinen Leser. Und das ist natürlich bei, ich habe ein Buch, da geht es um Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg. Das sind natürlich ganz andere Leser als bei Pia Lüdekes Der schwarze Teufel, was ein satirisches westfälisches Märchen ist. Und da muss man natürlich auch gucken, wie spreche ich meine Zielgruppe an, wo hole ich sie ab?
Also dein Programm, dein literarisches ist so ein bunter Gemischtwarenladen, da ist alles drin. Also man kann nicht sagen, dass du der Krimi-Verlag bist oder der regionale Verlag oder gibt's irgendwas, was der gemeinsame Nenner ist bei deinen Büchern?
Und ganz egomanisch gesagt bin ich der gemeinsame Nenner, weil ich mir immer den Luxus erlaube, nur Bücher zu machen, die mir wirklich super gefallen. Und dadurch kam es dazu, dass ich mit Nicole Reinhardts Buch Topfmodel, Perfekt, Unperfekt auch ein Kochbuch gemacht habe. Und ich habe Bildbände gemacht, kürzlich auch Mauern im Kopf von Bernhard Büscher aus Carmen. Das ist ein Gedichtband. Ich wollte nie Gedichte machen, aber die haben mich überzeugt und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und das tatsächlich bin ich dann.
Also du bist der rote Faden und magst deine Autoren und das, was sie schreiben. Du hast gerade gesagt, da kommt was Neues raus. Wir haben hier einen Riesenstapel Bücher vor uns auf dem Tisch liegen. Ich denke, das ist viel auch von dem, was du schon herausgebracht hast. Aber du hast auch für dieses Jahr einiges Neues vorbereitet. Was steht denn da auf dem Plan?
Also zunächst kam heute nicht, Also zunächst kam im Februar der 5. Kommissar-Bitze-Band von Rudi Möllenbach. Wir planen eine Live-Lesung aus der Buchhandlung in Iserlohn, aus der kleinen Buchhandlung, am Welttag des Buches zum 23.04.
Ich vermute mal im Stream und online und nicht als echte Lesung in der Buchhandlung.
So ist es leider. Es sei denn, bis dahin geschieht ein Wunder, aber da bin ich nicht von überzeugt. Dann kam ein Buch raus, das hat Heike Aul geschrieben. Es heißt Are You Ready? Attention, Go! Die Ladybugs im Drachenboot gegen den Brustkrebs. Heike Aul hat an meinen Werkstätten für kreatives Schreiben mitgemacht. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Sie hat Geschichten beigesteuert zu den Meeresanthologien. Man müsste mehr ans Meer und zurück am Meer. Dann kam so langsam, hat sie mir dann erzählt, dass sie eine Brustkrebserkrankung hinter sich hat und eben das Pink Paddling für sich entdeckt hat. Das heißt, der Drachenbootsport, doch, so heißt das Wort, ist halt gut für den Oberkörper nach einer Brust-OP und regt so ein bisschen den Lymphfluss an. Man hat ja viele Lymphknoten, die dann nicht mehr da sind. Und dann hat sie erzählt, dass die Ladybugs ein Verein sind, den es jetzt seit 10 Jahren gibt, mit Brustkrebspatientinnen, die es überstanden haben. Und da hat sie einfach sehr berührende Geschichten geschrieben über Mitglieder des Vereins auch diejenigen, die es nicht geschafft haben. Und es ist einfach ein ganz tolles Mutmachbuch, dass man sich auch überlegt, was passiert nach einer Brustkrebserkrankung? Wie kann ich wieder fit werden? Wie kann ich Anschluss finden? Und vor allen Dingen sind das dann Gleichgesinnte, die gleichen Ängste hatten wie ich. Und da kann man sich dann toll austauschen. Und dieses Buch hat leider, weiß ich nicht, sehr gut funktioniert und super eingeschlagen. Die erste Auflage.
Es ist schon draußen.
Es ist schon draußen. Ja. Die erste Auflage war nach 1,5 Wochen verkauft. Und das war für mich so ein Zeichen, dass dieses Thema Brustkrebs einfach leider sehr viele Leute anspricht. Und aber auch da ging es bei dem Buch tatsächlich in erster Linie nicht um Verkaufszahlen, sondern die Geschichten zu erzählen. Und dass sie dann so gut ankommen, ist natürlich eine Win-Win-Situation. Auch für den Leser, der eben Anregungen bekommt, wenn er selbst betroffen ist, als Angehöriger oder als Brustkrebspatientin, wie man nach der Erkrankung weitermachen kann. Und Pink Paddling ist da eine tolle Methode. Ja, das sind so die zwei neuen Sachen. Ich habe hier, das ist kein Zufall, dass das hier liegt oder es ist nicht abgesprochen, ein neues Manuskript, das ich noch korrigieren muss und prüfen muss. Das geht in die Richtung Fantasy. So ein bisschen wie Dungeons and Dragons und sowas.
Auch ganz wieder was anderes. Wie lange dauert das ungefähr, bis so ein Buch dann bei dir erscheint?
Also gehen wir mal davon aus, ich kriege das Manuskript, kann mich gleich direkt dran setzen, finde das gut und starte das. Dann würde ich sagen, ist so ein Buch in 3 Monaten auf die Welt gebracht.
Es kann im Sommer noch erscheinen.
Geplant ist Ende Mai tatsächlich. Und auch hier merkt man wieder, natürlich suche ich auch so ein bisschen bei den Autoren, wie sind die selber vernetzt? Das heißt, kann man die Ressourcen der Autoren nutzen? Und hier derjenige kennt zum Beispiel Illustratoren, die das Buch bebildern wollen. Und das ist natürlich auch immer eine Sache, die man überlegen muss als Verleger. Da kommt wieder das Unternehmerische. Natürlich will ich Bücher auf die Welt bringen, damit sie gelesen werden, auch weil sie mir gefallen. Aber seit einigen Jahren muss ich auch immer denken, kriege ich da mein Geld wieder raus, was ich investiere, und verdient der Autor dadurch ein bisschen was? Lässt sich das verkaufen? Und da musste ich einfach schon auch Freunden sagen, du, dein Buch ist so speziell, das können wir machen, aber es wird sich nicht groß verkaufen. Ich finde, als Verleger muss man da auch immer ein bisschen realistisch bleiben und nicht das Blaue vom Himmel versprechen.
Aber dieses Fantasy-Buch, das ist dein Sommerprogramm, oder hast du noch mehr, was in diesem Jahr erscheinen wird?
Ich habe noch ein Programm, das ist quasi das Folgewerk eines Autoren, der kommt aus Aalen, Manfred Krein heißt er, und mit dem hatte ich das Buch Den Staub von der Seele wandern. Der ist in den Jakobsweg gelaufen, und zwar den Camino Primitivo, und hat da so eine Art Tagebuch geführt, auch was er erlebt hat, wen er getroffen hat. Und es kam so gut an, dass er seinen zweiten Jakobsweg, den er gegangen ist, eben auch als Buch niedergeschrieben hat. Und das ist nochmal unser zweites Sommerprogramm, weil Jakobsweg, Sommerbuch, das passt. Timing ist absolut wichtig im Verlagswesen. Also als alle irgendwie Vampirliteratur gelesen haben, habe ich, als alles wieder abklang und vorbei war, ein Buch rausgebracht, das hieß Kaltes Herz von Heidi Tripp. Das war allerdings ein Tick zu spät, weil der Vampirboom gerade vorbei war. Und so kommt es immer drauf an, wann bringe ich welches Buch auf den Markt, was ist gerade angesagt. Und der Sommer ist natürlich immer eine Zeit, wo viel gelesen wird, aber auch vor Weihnachten. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, was passt wohin.
Aber gewandert wird im Sommer auch. Also insofern passt das bestimmt. Lieber Magnus, ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten. Und dass du, aber du hörst dich da sehr optimistisch an, weiterhin gut durch diese etwas merkwürdige Corona-Zeit kommst.
Danke, danke. Und auch danke, dass du hier warst. Ich kann ja vielleicht nochmal anregen, wenn euch jetzt die Bücher interessiert haben, schaut doch gerne auf ventura-verlag.de oder schaut euch mal das Meet and Read unserer Autoren bei YouTube an. Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn wir die Corona-Pandemie überstanden haben, wieder viel Kultur machen können, dass wir Leser erreichen, vielleicht neue Leser auf neuen Wegen, aber ich bleibe ganz optimistisch, gelesen wird immer.
In diesem Sinne, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei Nacht im Buchladen.